Schön.
Merci.
Lass dich vorbei.
So. Mega. Ich glaube, Henny, wenn du dich so ein bisschen wegbewegst, bist du immer wieder weg. Tschu.
Also einfach auf dieses rote Ding.
Ganz genau.
Okay. Ah, ja.
Bling, bling.
Perfekt.
Hallo. Hallo.
Es ist total komisch, sich selber zu hören.
Ja.
Ja, aber es ist schon ein mega geiles Studio-Setting, oder? Also wir müssen es auch ein bisschen genießen, Leute.
Auf jeden Fall.
So live.
Okay, aber ihr seid alle ready? Ihr fühlt euch bereit? Ihr seid gut drauf?
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Economies. Mein Name ist Flo und ich darf heute durch die Folge moderieren und ich stehe nicht alleine hier. Wir stehen heute in einem Studio und wenn ich von wir spreche, dann rede ich von Henny, Josa und Alexa. Und um hier einmal so seicht reinzustarten, liebe Henny, du bist hier angereist aus Düsseldorf nach Leipzig ins Studio. Wie ging's dir auf der Fahrt?
Ja, ich war schon ein bisschen voller Gedanken und auch ein bisschen auf der Memory Lane unterwegs, weil ich in unsere alten Folgen reingehört habe, um nochmal ein bisschen vor Augen zu führen, was wir alles so gemacht haben in der Zeit. Aber also es hat mich mit sehr viel Stolz erfüllt. Von daher freue ich mich jetzt heute hier zu sein.
Josa, du bist auch angereist. Wir freuen uns, dass du da bist. Bei dir haben wir ein bisschen zittern müssen, ob es tatsächlich klappen wird. Du warst angeschlagen, aber jetzt bist du fit und voller Elan.
Ja, ich schleppe irgendwie seit 2 Wochen so ein bisschen was mit mir rum. Und am Mittwoch hat mich das nochmal ein bisschen ausgenockt, aber ich glaube, ich wollte einfach sehr gern hier dabei sein und dann hat sich das irgendwie doch noch gelegt. Jetzt geht's mir auf jeden Fall super.
Perfekt. Und die letzte in der Runde, Alexa, für dich heute ein besonderer Tag, denn du siehst zum einen Josa und Henny das erste Mal und wir stehen hier im Studio in deiner Heimatstadt Leipzig.
So ist es. Ich glaube, ich wohne so 200 Meter Luftlinie von hier entfernt. Ich hatte die kürzeste Anreise. Sehr, sehr bequem. Und ich freue mich, euch alle zu sehen hier. Und die erste Aufnahme für mich und auch für euch, glaube ich, zusammen in einem Studio so zu machen und nicht an unterschiedlichen Laptops zu sitzen.
Ja, ihr hört's raus. Für uns ist es heute eine besondere Folge. Nicht nur, weil wir hier zusammen sind, sondern weil es tatsächlich auch die letzte Folge von Future Economies sein wird. Wir haben uns schweren Herzens dazu entschieden, den Podcast tatsächlich einzustellen.
Wir haben schon lange überlegt und auch erstmal überlegt, ob es noch andere Möglichkeiten gäbe, das Projekt weiter am Laufen zu halten und vielleicht den Arbeitsaufwand zu reduzieren, der das jeden Monat für uns bedeutet. Aber man muss sich dann an einem bestimmten Punkt auch ehrlich machen und sagen, wir haben alle beruflich uns weiterentwickelt, wir sind keine Studis mehr. Und dann ist es auch, finde ich, in Ordnung zu sagen, es war eine geile Zeit und jedes Projekt hat ein Ende und wir feiern das jetzt nochmal mit dieser Aufnahme.
Kann ich mich nur anschließen. Ich bin ja am kürzesten dabei und deswegen finde ich es schon super traurig. Das ist, glaube ich, meine 3. Aufnahme oder vielleicht auch die 4. Und es hätten schon gerne noch mehr sein können, aber ja, auch mein Kalender und meine Zeit sagen genau das. Das ist schon ganz gut.
Josa, wie geht's dir mit dem Ende von Future Economies?
Es ist natürlich schade, aber ja, letztendlich ist es eben einfach eine, denke ich, rationale Entscheidung aufgrund der Ressourcen, die wir jetzt so haben noch. Es fällt jetzt schwer, das als was Gutes zu verkaufen, aber ja, manchmal diktiert die Realität das halt.
Ja, man muss dazu auch sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben immer remote aufgenommen. Wir leben in den unterschiedlichsten Ecken Deutschlands und wir wollten für uns auch einen Zeitpunkt finden, wo wir sagen, wir hören auf, dass das Ganze selbstbestimmt noch stattfindet, ohne dass das Projekt quasi so vor sich her siecht und einfach irgendwie ausläuft, sondern dass wir dann ganz bewusst die Entscheidung dazu treffen, das Projekt zu beenden. Aber wir wollen hier nicht in Traurigkeit verfallen, sondern wir haben uns für heute, für die letzte Folge tatsächlich was Besonderes überlegt. Was wir heute vorhaben ist, dass wir in dieser letzten Folge einmal ein bisschen persönlicher zurückschauen, aber auch natürlich auf das Thema Nachhaltigkeit. Und zwar, was ist passiert in der Vergangenheit? Wo stehen wir heute? Das wird der zweite Teil. Also wo befinden wir uns gerade politisch, regulatorisch aus dieser Nachhaltigkeitsperspektive? Und im 3. Teil der heutigen Folge wird es darum gehen, wo wir uns hin entwickeln müssen in puncto nachhaltigen Wirtschaften. Das Motto der heutigen Folge ist unsere letzte Etappe. Und weil es auch wichtig ist, als kleiner Disclaimer, wir zeichnen hier im März 2025 auf, damit das alle dann zeitlich entsprechend einordnen können.
Genau, und ich darf mir jetzt den ersten Teil schnappen, und zwar den Teil, wie alles begann. Ich werde jetzt so ein bisschen, könnt ihr euch vorstellen, eine Landkarte ausbreiten und euch durch den Rückblick führen, wie Future Economies sich zu einem ziemlich soliden Podcast gemausert hat. Und zwar möchte ich dazu einmal etwas einspielen. Passt mal auf.
Hi und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Future Economies.
Das war der Beginn unserer allerersten Folge. Die habe ich zusammen mit Sarah aufgenommen, an die ihr euch vielleicht noch erinnert, die ja auch sehr, sehr lange und sehr tatkräftig Teil unseres Teams war. Und das ist eigentlich der Moment, auf dem wir zu dem Zeitpunkt fast ein Jahr hingearbeitet haben, weil Sarah und ich am Anfang für diese Vorbereitungszeit für die erste Folge mit Felix Eckhardt eben sehr viel Zeit in die Strukturen investiert haben. Und am Anfang fragt man sich ja, wie kamen wir eigentlich auf diese Idee? Ist ja eigentlich ein bisschen eine Schnapsidee, sich zu zweit zu überlegen, wir machen jetzt einen Podcast. Und Grund dafür war eigentlich, dass ich im Studium gemerkt habe, so man kann zwar VWL studieren, aber das Thema Nachhaltigkeit, Klimakrise kommt nicht drin vor. Und es gibt so viele coole Themen, mit denen man sich in diesem Dualismus beschäftigen kann, die super wichtig sind und die den Diskurs auch vorantreiben können. Und daraus ist eine Liste entstanden mit den ganzen Themen, die wir jetzt in den Folgen abgearbeitet haben. Und das Schöne war, es sind immer mehr Leute dazugekommen. Vicky ist dazugekommen, das war eine Studiekollegin. Lisa ist dazugekommen, die habe ich auch im Studium kennengelernt. Dann, ich glaube, Flo war die Reihenfolge, dann Josa und dann Alexa. Und alle haben noch was Neues und neue Ideen in den Podcast mit eingebracht. Und genau darauf war das Projekt auch ausgelegt. Und ich würde jetzt noch einen zweiten Tonschnipsel einspielen, weil Sarah und ich damals auch noch ein kleines Intro geschnitten haben. Und da ist nämlich folgende Frage aufgekommen.
Ich glaube, als du mir das erste Mal von der Idee des Podcasts erzählt hast, war, glaube ich, mein erster Gedanke, wenn ich das so noch richtig im Kopf habe, so, oh Mann, ey, es gibt ja schon echt richtig viele Podcasts, braucht man da wirklich noch einen weiteren?
Und das war natürlich für uns schon eine der entscheidenden Fragen am Anfang. Wie schafft man es, sich zu unterscheiden von den vielen anderen Podcasts, die da draußen sind? Und da würde ich jetzt gerne einmal das Wort an Flo richten. Und zwar, du bist ja von uns allen derjenige, der im Podcast-Kosmos und gerade in Sachen Nachhaltigkeit so am meisten zu Hause ist. Warum hast du damals gedacht, so okay, Future Economies, da lohnt es sich irgendwie meine Freizeit reinzustecken? So, warum hast du dich entschieden, bei uns mitzumachen?
Ja, für mich war das Besondere bei Future Economies, dass es ein Podcast war, der die Klimakrise und all das, was dazugehört, aus diesem Blick von oben tatsächlich betrachten möchte. Ne? Also die großen Zusammenhänge, es geht nicht um die Plastiktüte, es geht nicht um Flugscham, es geht nicht um vegane Ernährung, sondern quasi wirklich systemische Fragen aufzugreifen und die entsprechend zu bearbeiten. Und da lag für mich tatsächlich der Reiz drin. Und ich würde nach wie vor behaupten, dass dieses Format eigentlich Konjunktur hätte und es eigentlich wichtiger ist denn je. Wenn man sich da draußen die Medien- und Podcast-Landschaft anschaut, da finden Diskussionen über diese großen Zusammenhänge nicht in der Tiefe und in der Breite statt, wie es ich mir eigentlich wünschen würde.
Das war genau unser Anliegen, eben sich davon zu entfernen, diese Individualdiskussion zu führen und tatsächlich über die politischen Rahmenbedingungen zu sprechen, die es brauchen würde, um eine nachhaltigere Wirtschaft zu schaffen. Und da möchte ich jetzt nochmal an unsere allererste Folge erinnern. An dieser Stelle nochmal eine absolute Hörempfehlung. Ich muss sagen, für mich ist diese Folge immer noch sehr ikonisch, einfach weil wir da mit Felix Eckhardt gesprochen haben. Das ist ein Nachhaltigkeitsforscher. Ich weiß nicht, ob in Deutschland es jemanden gibt, der so viel Ahnung hat und so gut für Nachhaltigkeit argumentieren kann. War ein sehr interessantes Gespräch und aus dem Gespräch habe ich nochmal eine Aussage von Felix Eckhardt auch mitgebracht.
Wer gesellschaftlichen Wandel will, der muss, ohne allein auf Faktenwissen und Werthaltungen zu setzen, für eine andere Politik kämpfen und zugleich beginnen, anders zu leben, mit möglichst vielen Leuten, indem man sich möglichst viele Verbündete sucht. Und dann kann man konkret über politische Instrumente reden. Und die politische Hauptmaßnahme, wenn wir das jetzt mal so explizit aufrufen, wäre, die fossilen Brennstoffe, also besonders auf den Klimaschutz jetzt bitte, die fossilen Brennstoffe aus dem Markt zu nehmen und die Tierhaltung drastisch zu reduzieren.
Ich habe das Statement deswegen ausgesucht, weil er dann nochmal schön zusammenfasst, worum es uns eigentlich geht. Und zwar dieses gesellschaftliche Wandel erzeugen und eine Stimme zu sein, die diesen Diskurs auch prägt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir alle hier immer zusammengekommen sind. Und da habe ich tatsächlich eine Frage an Alexa. Und zwar, wenn wir jetzt am Ende sind, habe ich mich auch gefragt, wir haben so viele Folgen aufgenommen, aber wir haben auch ein paar Folgen vielleicht vergessen, die thematisch so ein bisschen untergegangen sind. Und ich hatte das Gefühl, dass ein Thema, das dir eigentlich immer so ein bisschen auch auf dem Herzen lag, war, wie man sich für den Klimaschutz engagieren kann, wenn man als Ressourcen weder viel Zeit noch viel Geld so zur Verfügung hat. Und da wollte ich einfach nochmal fragen, was sozusagen deine aktuellen Gedanken dazu sind und was dich da beschäftigt.
Ja, das sind natürlich große Fragen, die wir wahrscheinlich in unserem kleinen Team gar nicht beantworten können. Mir fehlt in dem großen ganzen Diskurs einfach sehr, sehr oft die soziale Komponente. Thema Klassismus, Thema Ungleichheit, sowohl innerhalb Deutschlands als auch global. Vor allem, wenn wir über den Klimawandel und die Risiken oder die Auswirkungen sprechen. Einmal das, aber auch wie bauen wir uns denn eine Welt und eine Gesellschaft, die für alle Menschen schön ist und wo alle teilhaben können? Und ja, bisher ist dieser Nachhaltigkeitsdiskurs sehr, sehr technisch geprägt. Und ich frage mich einfach so ein bisschen, ja, wie können wir für Menschen diese Welt bauen? Weil wir leben hier drin und wir müssen miteinander umgehen. Diese Frage ist für mich leider immer noch unbeantwortet. Und da müssen wir ran. Weil sonst nehmen natürlich auch Ungleichheiten weiter zu und dann kippen Stimmungen in Ländern. Ich meine, wir sehen es jetzt gerade, März 2025, genau.
Okay, das war eine kleine Wegmarke auf meiner Landkarte und dann muss man sich das ungefähr vorstellen, das war Staffel 1. Staffel 1 war, wir haben uns mit ganz grundsätzlichen Konzepten beschäftigt, wie nachhaltiges Wirtschaften aussehen kann. Das war sozusagen das Groundwork, das Fundament, auf dem wir aufgebaut haben. Und dann in Staffel 2 ging es darum, welche Rolle das Finanzsystem spielt, wenn wir über nachhaltiges Wirtschaften sprechen. Und da haben wir wirklich die komplette Bandbreite gecovert. Und auch aus dem Beginn der zweiten Staffel habe ich ein Zitat mitgebracht. Das möchte ich jetzt noch einmal kurz einspielen.
Die Rolle des Finanzsektors ist gerade da wichtig, nicht nur zu sagen, wir investieren jetzt in die heute schon grünen Geschäftsmodelle und Unternehmen, aber genauso wichtig ist eben auch die Unternehmen, die wir weiterhin irgendwie wirtschaftlich auch brauchen, auf einen Transformationspfad zu bringen beziehungsweise sie auf diesem Pfad zu begleiten.
Der Finanzsektor kann das nicht alleine. Ich glaube, das ist eine der entscheidendsten Aussagen. Ich glaube, wir können hier nicht über die Hoffnung sprechen, dass der Finanzsektor die Klimaprobleme löst.
Die zwei Zitate kommen von Franziska Schütze und von Sebastian Rink. Kann man nachhören in der ersten Folge der zweiten Staffel. Und die zwei Zitate habe ich nochmal mitgebracht, weil sie zwei Dinge verdeutlichen, die ich aus dieser Staffel mitgenommen habe. Und zwar der erste Punkt ist, dass Sustainable Finance als Idee vor allen Dingen als so eine Art Disziplinierungsmechanismus für Unternehmen auch gilt. Also die ganzen Indikatoren, mit denen die sich beschäftigen müssen, das ist vor allen Dingen die Aufgabe von Sustainable Finance, dass sie Unternehmen dazu zwingen, sich in Sachen Nachhaltigkeit so zu disziplinieren. Und der zweite Punkt ist, was im zweiten Zitat vorkommt, dass es darum geht, dass man auch nicht vom Finanzmarkt erwarten kann, dass der sozusagen das Problem Nachhaltigkeit alleine löst. Und ich glaube, das ist in der aktuellen Debatte auch häufig ein Problem, dass man da zu viel erwartet, was da eigentlich über den Finanzsektor alles an Korrektur laufen kann. Und das sage ich auch deshalb, weil wir uns ja gerade in einem Diskurs befinden, medial, und was passiert, wenn man auf die EU-Kommission schaut, wo es auch darum geht, viel dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung abzuschaffen. Aber ich weiß, dass wir da auch noch später drauf zurückkommen. Und dann kommen wir zur dritten Staffel, wo wir so ein bisschen bunter gemixt haben und auch neue Formate ausprobiert haben. Und zwar, dass wir uns von dem Interview, von dem Expertengespräch gelöst haben und auch mal ausprobieren wollten, wie es ist, einen Thesencheck zu machen. Also tatsächlich nur zu zweit über unsere Meinung zu diskutieren. Ja, das ist meine Frage an dich, Josa. Du warst ja zweimal mit dabei und ich würde von dir gern wissen, wie es so war, eben nicht diesen Experten oder die Expertin als Stütze zu haben, sondern selber dann im Podcast abliefern zu müssen.
Ja, also ich fand es einfach schön, da mal wirklich ja von selbst sich in so ein Thema reinarbeiten können und da dann seine eigenen Schwerpunkte setzen. Das ist ja beim Interviewformat immer ein bisschen passiver gewesen. Man wusste schon, worum es geht. Man hat natürlich die Personen ausgewählt, die man da interviewt hat, in der Erwartung, was dann da kommt. Aber grundsätzlich haben die natürlich bestimmt durch ihre Aussagen und eben was sie halt setzen wollten, worum es geht in der Folge. Und ja, das war dann natürlich schon ein bisschen mehr Autonomie und gleichzeitig aber auch der Anspruch, dass man wirklich einfach selber schauen musste. Man muss selber die Folge tragen.
Und die Argumente rausarbeiten.
Genau, genau. Ich finde aber, das ist in den Folgen mit dir und mit Lisa beide mal sehr gut gelungen.
Ja. An dieser Stelle möchte ich noch einmal ganz liebe Grüße rausschicken an Sarah, Vicky und Lisa, die heute leider nicht dabei sein könnten, aber eben das Podcast-Projekt auch sehr lange begleitet haben. Und bevor ich an den nächsten Teil weiterleite, vielleicht noch mal eine kurze Bilanz, die zusammenfassen wollen, was in den letzten viereinhalb Jahren, fast fünf Jahren passiert ist. Future Economies hat über 40 Folgen aufgenommen. Und wir waren zwischenzeitlich zu unserer Hochphase 6 Personen, die an diesem Projekt gearbeitet haben und haben uns in dieser Zeit 4-mal persönlich getroffen in unterschiedlichster Konstellation. Und damit gebe ich das Wort ab an Flo.
So, das war der Rückblick auf die Landkarte. Wir haben geschaut, wo kommen wir her, was ist bei Future Economies passiert, aber auch, was ist in puncto Nachhaltigkeit passiert. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir sagen, die Themen, die wir vor 5 Jahren uns schon angeschaut haben, sind nach wie vor sehr aktuell und leider, wie Alexa schon gesagt hat, viele Fragen sind noch offen. Und jetzt im nächsten Teil wollen wir schauen, wo stehen wir Stand heute? Wir haben das Gefühl, wir stehen an einem Wegweiser. Das heißt, wir wollen einmal auf den Status quo schauen. Josa, du hast heute Morgen aber schon gesagt, für dich fühlt es eher an wie eine Weggabelung.
In der Tat, weil es ja einfach auch ein bisschen von außen gerade vorgeschrieben wird. Es passiert eben viel in der politischen Landschaft. Ja, also wir sind jetzt wirklich viele Meter gegangen. Also als du gerade das auch nochmal die Zahlen genannt hast, 40 Folgen, das ist echt ein Brett. Können wir uns auch nochmal sehr auf die Schulter klopfen. Aber die Welt dreht sich weiter und wir hatten jetzt 2 ganz entscheidende Wahlen zuletzt. Wir hatten im Februar 2025 die Bundestagswahl und im November 2024 die US-Wahl. Und gerade die hat es ja wirklich in sich, denn wir sehen gerade, wie die USA sich unter der neuen Regierung so ein bisschen aus dem Nachhaltigkeitsdiskurs verabschieden. Und umso mehr ist dann jetzt natürlich Europa gefragt. Henny, du bist ja neuerdings Redakteurin für Volkswirtschaft bei der Wirtschaftswoche und damit ja wirklich täglich am Geschehen dran. Wie nimmst du das denn in Deutschland wahr, gerade auch um die Wahl? Wie war denn da so der Diskurs?
Ja, wir haben ja so eine kleine Aufgabe bekommen, jetzt für den Rastplatz Proviant mitzubringen. Und zwar habe ich dafür ein Zitat mitgebracht vom Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Kräner. Der meinte nämlich jetzt zu dem Sondervermögen und zur Lockerung der Schuldenbremse Folgendes. Ich zitiere, das von Friedrich Merz formulierte Diktum, whatever it takes, muss auch für den Klima- und Naturschutz gelten. Und damit nicht nur für die Landesverteidigung, sondern auch für die des Planeten. Und damit will ich eigentlich nur nochmal darauf hinweisen, dass es schon erstaunlich ist, dass wir jetzt über Milliarden für die Infrastruktur sprechen. Aber die Frage, ob das auch helfen kann, Klimaziele zu erreichen, das steht einfach gerade nicht zur Debatte. Und es ging ja auch mal darum, mehr ÖPNV, mehr auf die Schiene, weg von der Straße, gerade was so Individualverkehr angeht. Und all diese Fragen spielen ja gerade keine Rolle.
Ja, das war schon der Elefant im Raum, der irgendwie nie angesprochen wurde während der Wahldebatten. Das habe ich auch so wahrgenommen, beziehungsweise wahrscheinlich ja jeder. Ich habe allerdings so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht auch ganz heilsam sein kann. Denn wenn man auf die letzten Jahre zurückblickt, dann war es ja wirklich oft so, wenn solche Vorschläge kamen von wegen, wir müssen grüner werden, Heizungsgesetz, wir haben eine Folge drüber gemacht, dass das immer als ein riesiger Einschnitt, als Unzumutbarkeit interpretiert wurde und wir können ja gar nicht nachhaltig werden, weil es ist so kompliziert. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen unter der Hand einfach macht, sagt, wir investieren und wir lassen uns jetzt von den immer stärker werdenden Marktkräften mal einfach leiten und es passiert einfach so, vielleicht können wir da in der Transformation deutlich besser weiterkommen, ohne dass sich alle die Schädel einschlagen.
Ich würde direkt mal einhaken, ich bin so frech, beim Stichwort heilsam finde ich sehr interessant. Und zwar, ich arbeite als Nachhaltigkeitsmanager und was gerade auf der EU-Ebene passiert, Henny hat es vorhin kurz angerissen, ist, dass das sogenannte Omnibusverfahren angestoßen wurde. Und hinter dem Omnibusverfahren steckt quasi das Ansinnen, dass man die Bürokratie mindert in puncto Nachhaltigkeit. Das Problem ist aber tatsächlich, zeigt sich, dass die ganzen Vorhaben, die Herzstücke der Initiativen, die werden komplett verwässert. Und wenn wir über das Thema heilsam sprechen, dann habe ich gerade das Gefühl, dass gerade in der Nachhaltigkeitsszene viele Nachhaltigkeitsmanagerinnen und Menschen, die sich damit beschäftigen, Wunden lecken. Ja, die haben wirklich damit zu kämpfen, was da gerade passiert. Und ich habe auch ein Zitat mitgebracht und es knüpft daran an. Und zwar ist es aus einem Artikel. Und dort hat ein Investor gesagt, don't call it ESG, call it resilience. Und was ich an diesem Zitat so spannend finde, ist zweierlei. Zum einen ist für mich ganz klar der Fall, dass Nachhaltigkeit einen absoluten Image-Schaden hat. Ich weiß nicht, ob man das Kind noch aus dem Brunnen holt, dass Nachhaltigkeit Spaß macht, dass es wirklich die Menschen bewegt und tatsächlich mitnimmt. Gleichzeitig zeigt es auch, wie bitter es ist, dass wir an diesem Punkt angekommen sind, dass der vor allem Finanzmarkt dieses Thema vermarkten möchte, dass es ein Hype ist. Mittlerweile ist es tatsächlich sogar so, dass man nicht mehr über Green Finance spricht, man spricht nicht mehr über Sustainable Finance, sondern man spricht eher über Transition Finance, weil halt die Begrifflichkeiten verbrannt sind, weil das halt einfach gut gemeint war, was da regulatorisch passiert ist, aber nicht zwingend gut gemacht. Und die andere Erkenntnis, und die tut mir ehrlich gesagt weh, ist, dass dieses Zitat, call it resilience, ist absolut treffend. Wir müssen gucken, wie wir uns auf eine Welt vorbereiten, in der 3-4 Grad Erderwärmung normal sind. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und das heißt, wir müssen die Resilienz stärken. Über 50% der Wirtschaftsleistung hängen von sogenannten Ökosystemdienstleistungen ab. Das heißt im Umkehrschluss, wenn wir Nachhaltigkeitspolitik betreiben, wenn wir es schaffen, Lieferketten resilienter zu machen, wenn wir es schaffen, dass Unternehmen weniger Ressourcen verbrauchen, dann wird die Wirtschaft automatisch resilienter. Und da müssen wir hin. Und für Nachhaltigkeit in Unternehmen, in der Finanzwirtschaft ist jetzt der Punkt zu beweisen, dass es tatsächlich besser funktioniert, wenn man nachhaltig handelt und tatsächlich auch agiert. Letzter Punkt dazu, wir müssen immer im Hinterkopf behalten, Nachhaltigkeit ist wirklich nur das zu erhalten, was gerade da ist. Das ist die absolute Pflichtaufgabe. Die nächste Ausbaustufe ist regeneratives Wirtschaften und davon sind wir meilenweit entfernt. Und deshalb dieser Fokus auf Resilienz und dieser damit verbundene Umschwung, der jetzt hoffentlich eintreffen wird.
Ja, Stichwort Resilienz. Ich habe mich viel mit NGOs und Zivilgesellschaft beschäftigt. Ich habe ein Zitat von Tupoka Ogette mitgebracht. Sie ist Autorin und hat zum Beispiel das Buch Exit Racism geschrieben. Es ist ein aktuelles Zitat und zwar, jetzt ist nicht die Zeit für Resignation, jetzt ist die Zeit für Widerstand. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Zitat, das wir uns alle zu Herzen nehmen müssen. Ich tue es auf jeden Fall, weil wir müssen dranbleiben. Wir müssen dranbleiben. NGOs und Zivilgesellschaft sind enorm wichtig, wenn es darum geht, Veränderungen herbeizuführen. Sie bauen Druck von unten auf die Politik auf. Sie können Bewegungen erschaffen, Stichwort Fridays for Future. Die Frauenbewegung, heute ist der 8. März, so am Tag der Aufnahme, Feministischer Kampftag oder Frauentag genannt. Seit dem 18. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, 60er Jahre, 90er Jahre, die Frauenbewegung hat extrem viel geschafft und ohne Bewegungen, ohne Zivilgesellschaft, ohne einen Mindshift in der Gesellschaft werden wir auch keinen gesellschaftlichen Wandel herbeirufen können und dadurch keinen wirtschaftlichen Wandel. Und das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, glaube ich. Aber es muss dann Hand in Hand passieren. Und ich denke, da ist die Zivilgesellschaft und NGOs extrem wichtig. Also dranbleiben, dranbleiben. Und das ist die kleine Anfrage von der Union von 551 Fragen gegen NGOs. Nicht sehr hilfreich.
Vom Henne-Ei-Problem hat auch Felix Eckert in der ersten Folge gesprochen. Fand ich nur interessant, dass du es jetzt auch nochmal aufbringst. Und er hat ja wie in einem Zitat gesagt, es muss beides gleichzeitig passieren.
Okay, dann würden wir es dabei belassen und widmen uns dem nächsten Teil. Wir haben geschaut, wo kommen wir her? Wir haben geschaut, wo stehen wir jetzt? Wir haben es gerade gehört an der Weggabelung. Und im dritten und letzten Teil möchten wir uns einem Ausblick widmen. Das heißt, wir möchten schauen, welche Wege liegen denn dann tatsächlich noch vor uns? Alexa, du hast dich mit diesem Thema beschäftigt. Was hast du uns Schönes mitgebracht?
Ja, ich habe durch mein Fernglas geschaut und nicht nur Vögel beobachtet, sondern auch geguckt, wo die Reise hingeht. Was ich sehen kann, ist leider aktuell Nebel. Wie jetzt schon die ganze Folge angeklungen ist, ist die aktuelle Lage schwierig. Ich möchte einmal noch sagen, was ich sehe, vielleicht auch, wenn ich so ein bisschen zurückgucke, ist, dass wir einerseits extrem viel Wissen aufgebaut haben seit den 70er Jahren, also was Klimakrise und ja Nachhaltigkeit angeht. Seit den 70er Jahren sind WissenschaftlerInnen dran, die haben uns viele Fakten geliefert, viele Lösungswege. Also mein Take ist aktuell nicht, wir müssen noch weiter forschen. Klar, an Technologien schon, aber einfach mal machen. Einfach hands-on machen, wagen, umsetzen, ausprobieren, mutig sein. Jetzt, aktuelle Lage, würde ich das noch ergänzen und zwar mit stabilisieren, Mut machen, gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und vor allem ja den Umgang mit einer unsicheren Zukunft lernen, damit man da ja überhaupt denken und handeln kann. Das ist, glaube ich, das eine, was ich mit meinem Fernglas beobachten konnte oder kann. Und dann ist es natürlich auch vor allem ein bisschen Glaskugel schauen und Wunschdenken. Ich kann hier euch gerne mal mitteilen, was ich mir so wünschen würde von der Zukunft. Das ist einmal die Entwicklung hin in ein gerechtes Wirtschaftssystem und ohne Ungleichheiten, ohne Machtgier, ja, finde ich aktuell nicht so realistisch, leider. Ich bin aber sehr froh, dass es sehr, sehr viele Initiativen und NGOs gibt, die, und inzwischen auch Unternehmen, muss ich auch hinzufügen, ne? Also Social Entrepreneurship, die es wirklich ernst meinen, das ist auch echt cool. Dass es Menschen gibt, die wirklich überzeugt sind davon, dass sie gemeinsam diese Welt verbessern können. Das ist mein Fernblick in den Nebel. Und mich würde natürlich sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Seht ihr Nebel? Was seht ihr durch eure Ferngläser?
Also, ich würde schon sagen, dass vieles politisch ja schon sehr klar ist. Also die USA haben sich positioniert, Europa ist gerade dabei, eine Antwort zu formulieren. Und ich glaube, viel wird jetzt von einer neuen Bundesregierung abhängen. Was ich spannend finde, ist gerade, wie sich Sachen entwickeln werden, wie der europäische Emissionshandel. Da soll ja bald ein zweiter Emissionshandel eingeführt werden. Und wie sehr diese Themen doch auf der politischen Agenda landen. Was ich noch spannend finde, ist so diese Frage, wir befinden uns gerade in einer wirtschaftlichen Stagnation. Viele sprechen von einer Rezession, aber die Wachstumsraten sind so minimal am Schrumpfen, dass es meiner Definition und der Definition von vielen eben eine Stagnation ist. Und vor dem Hintergrund finde ich es spannend, nochmal zu überlegen, es gab ja mal auch diese Postwachstumsbewegung, die halt gesagt hat, naja, wenn wir versuchen, nachhaltig zu wirtschaften, dann bedeutet das, dass wir weniger wachsen werden. Und so in so einer Situation sind wir ja gerade, aber da passiert relativ viel, wenig Einordnung, was es denn bedeutet, weil aktuell reden wir dann nur noch darüber, wie wir wieder mehr Wachstum schaffen können, auch jetzt mit dem Sondervermögen und so, super, weil Wachstumsboost, so, und wir verfallen wieder komplett in diesen Diskurs, wo es nur darum geht, kostet es, was es wolle, wir brauchen mehr Wachstum, ohne nochmal darüber nachzudenken, so, naja, Wachstum per se ist ja auch nicht unbedingt das, was wir wollen. Und da fehlt mir manchmal ein bisschen die Stimme dieser Leute, die diese Ideen vorgeschlagen haben, die jetzt das rechtfertigen oder vielleicht auch mal ergänzen oder darauf hinweisen, so wachsen okay, aber darauf müssen wir in dem Prozess achten. Und das würde ich mir vielleicht wünschen, dass das noch mehr passiert und mehr Bühne bekommt.
Finde ich voll wichtig und richtig. Also gerade da ist es wahrscheinlich sinnvoll, in unsicheren Zeiten leben zu können, ohne komplett durchzudrehen. Josa, hast du was mitgebracht?
Also was für mich in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Monaten immer klarer wird, ist, dass wenn wir Nachhaltigkeit wollen, wir eben auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung erhalten müssen. Nachhaltigkeit geht nicht ohne Demokratie und Demokratie geht nicht ohne Nachhaltigkeit. Wir sehen es in den USA jetzt gerade, wenn so ein autoritäres Regime an die Macht kommt, dann das allererste, was da zurückgefahren wird, das sind Umweltregulierungen, das ist Minderheitenschutz. Da wird dann ein Nationalpark verkleinert, da wird ein Dorf umgesiedelt, um nochmal hier ein bisschen Gas aus dem Boden zu fracken. Fossile Energien sind billig und fossile Energien werden gerne ausgebeutet. Und wenn eben keine starke Zivilgesellschaft mit guter Gewaltenteilung da ist, wenn eben nicht alle ihr Mitspracherecht haben, dann werden wir nicht verhindern, dass das eben rigoros gemacht wird. Es muss einfach zusammengedacht werden. Und jeder, der heute für Nachhaltigkeit einsteht, der muss auch für Demokratie einstehen.
Ja, ich muss sagen, ich finde es schwer, jetzt einen Ausblick zu wagen, ohne das Narrativ zu wiederholen, was viele Menschen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren beschäftigt haben, immer wieder betont haben. Ne? Also zum einen das Thema Dringlichkeit, zum anderen aber auch so das Thema, was du schon gesagt hast, ne? Wir haben eigentlich alle wissenschaftlichen Grundlagen da. Und wenn ich es mal einfach zusammenfassen wollen würde, würde ich es, glaube ich, auf zwei Faktoren beschränken. Zum einen habe ich es eben schon angedeutet, ich finde es traurig, dass es so eine Art Beweislastumkehr gibt. Das heißt, man muss jetzt beweisen, dass nachhaltige Geschäftsmodelle funktionieren und auch tatsächlich besser und langfristig funktionieren. Gerade im Vergleich zu konventionellen ist es bitter, dass wir an diesem Punkt angekommen sind. Und das Zweite ist, wir haben das Skillset, wir wissen, wie wir die Klimakrise eigentlich bekämpfen könnten. Wir haben das Toolset noch ausbaufähig. Es gibt Technologien, die entwickelt werden oder ich sag weiterentwickelt werden müssten. Was wir nicht haben, ist das Mindset. So. Und das ist für mich auch echt eine Erkenntnis, wo ich sagen muss, das ist ein Brett. Und ich gebe euch da ein Beispiel, was das Ganze sehr plakativ darstellt. Am Finanzmarkt, wenn du eine Finanzierung machst, du vergibst einen Kredit, dann läuft der über 10, 15, 20 Jahre. Ja, das heißt, ich kaufe mir als Bank für die nächsten 20 Jahre CO2 ein ins Portfolio. Investoren, wenn sie aber quasi Anforderungen an Unternehmen haben, dann berichten die quartalsweise. So, wie soll das zusammenpassen, dass du quasi einmal quartalsweise berichten musst über den aktuellen Stand in deinem Unternehmen und gleichzeitig einen Handlungsrahmen aufweisen sollst, der über 10, 15, 20 Jahre geht? Und wie das zusammenpasst, da habe ich leider keine Antwort drauf, aber das ist das, wo ich sage, ja, das ist Crunch-Time.
Ja, voll das gute Detail, das mal so gegenüberzustellen.
So, ich würde sagen, damit kommen wir nun zum Ende der Folge näher, der letzten Folge von Future Economies. Und wir sagen es für uns aus einer sehr persönlichen Perspektive, für uns alle geht der Weg weiter. Wir werden uns weiter mit den Themen rund um Nachhaltigkeit beschäftigen, sei es privat, sei es beruflich. Was wir hier aber noch, und das ist uns ganz wichtig, mitgeben möchten, ist ein großes Dankeschön. Ein großes Dankeschön an unsere Zuhörerinnen. Wir hatten tatsächlich wirklich eine stabile Community. Uns haben immer wieder mal Kommentare erreicht. Wir haben E-Mails bekommen. Und das hat uns einfach Auftrieb gegeben. Das hat Spaß gemacht zu wissen, da draußen gibt's Menschen, die hören sich unseren Podcast an und kommen so in Berührung mit neuen Themen. Wir möchten uns natürlich auch bedanken bei all den Gästen, die wir bei uns im Podcast interviewen durften. Ich glaube, das war für uns alle immer ein Highlight, mit Expertinnen in ihrem Feld in den Austausch zu gehen. Und von mir noch zu guter Letzt ein großer Dank an die Stiftung der Deutschen Wirtschaft und da vor allem an Jörg. Ohne euch, ohne eure Unterstützung hätte es Future Economies in dieser Form nie gegeben. Deswegen ganz, ganz vielen lieben Dank, Jörg, und an alle Beteiligten von der SDW.
Da kann ich mich nur anschließend noch einmal ein riesiges, fettes Dankeschön an Sarah ausrichten, die eben von Anfang an dabei war und geholfen hat, den Podcast aus der Taufe zu heben mit vielen tollen Ideen. An Vicky richtet sich auch der Dank und an Lisa natürlich auch, dass sie immer fleißig mitproduziert haben und sich gute Ideen überlegt haben, wie wir die Folgen gestalten können. Und von Sarah und Vicky haben wir jeweils nochmal ein paar Grüße per Sprachnachricht bekommen. Die lauten so.
Ich habe aus den 3 Jahren Podcast extrem viel mitgenommen und bin dankbar, dass ich Teil dieses Projekts sein durfte. Es hat einfach super viel Spaß gemacht, die Freiheit zu haben, sich mit Themen zu beschäftigen, die einen interessieren und dabei Menschen mit einer besonderen Expertise auf dem entsprechenden Gebiet zu befragen und von ihnen zu lernen. Und dann hat es natürlich auch super viel Spaß gemacht und war eine tolle Erfahrung, in einem Team zusammenzuarbeiten, in dem wir alle unterschiedliche Hintergründe haben.
Ja, Wahnsinn, auch einfach, dass dieses Projekt jetzt zu Ende geht. Wir haben das alle ehrenamtlich betrieben über so einen langen Zeitraum. Ich habe auf jeden Fall immer richtig viel Spaß gehabt, da diesen ganzen Prozess mitzunehmen, wie baut man so eine Folge auf, was muss man alles drumherum auch beachten, auch zu lernen, wie man Gespräche führt, zu lernen, gerade dieses gleichzeitig zuhören und parallel schon mal überlegen, welche Frage man denn dann als nächstes irgendwie stellen könnte.
Ja, und damit wünsche ich euch eine schöne letzte Podcast-Folge.
Ich schließe mich mit dem Dankesagen an. Und zwar Riesendank an Economist for Future für die Kooperation in dem letzten Jahr, glaube ich, vielleicht auch sogar noch ein bisschen länger. Das hat wirklich dazu beigetragen, dass wir ein Jahr länger hier standen und Future Economies produziert haben.
Und zu guter Letzt sollte nicht vergessen werden, wenn man so ein Selfmade-Format macht, dann ist es sehr hilfreich, wenn einem hin und wieder mal jemand unter die Arme greift. Und deshalb möchten wir uns auch herzlich nochmal bedanken bei Björn Krass-Könitz, der uns damals in unser Schnittprogramm, das wir jetzt immer benutzt haben, eingeführt hat. Und auch an Sven Stegemann, der uns so vor 1,5 Jahren nochmal 2 Workshops gegeben hat, wo es nochmal ein bisschen um die inhaltliche Schärfung und Ausrichtung und um Social-Media-Vermarktung ging. Es waren beides hochinteressante Workshops und ohne die beiden wäre das alles nicht so ein gutes Produkt geworden, wie es am Ende war.
Das waren die Danksagungen und bevor wir die Folge tatsächlich final schließen, machen wir noch eine Kleinigkeit und zwar haben wir unser Fragenglas dabei. Und jeder von uns darf jetzt aus diesem Fragenglas, die haben wir normalerweise unseren Gästen gestellt, eine Frage ziehen. Und dann würde ich euch bitten, die Frage möglichst kurz und prägnant zu beantworten, ehe wir die Runde hier dann schließen werden.
Ich möchte anfangen.
Ja, Henny, ich werfe dir das Fragenglas, Fragenmäppchen zu.
Gott sei Dank war es kein Glas. So, es ist ein Fragenmäppchen und ich schnapp mir jetzt mal hier die erste Frage und gebe das Mäppchen schon mal weiter. Hier steht die Frage. Reiseausrüstung weitergeben. Welche 2 Dinge würdest du an die anderen, an die nächsten Reisenden weitergeben? Ich gehe mal davon aus, dass hier die Reise in Sachen Nachhaltigkeit und nachhaltiges Wirtschaften gemeint ist. Also auf jeden Fall ein paar gute Müsli-Riegel, weil ich glaube, für die kommenden Jahre brauchen wir sehr viel Durchhaltevermögen und auch Widerstandskraft, um den Leuten entgegenzutreten, die sagen, dass Klimaschutz nicht wichtig ist. Da darf man sich wirklich nicht klein halten lassen. Wir haben wirklich alle Argumente und alle Fakten auf unserer Seite. Und das Zweite ist vielleicht so ein bisschen gute Musik. Also man muss sich das Ganze auch nett machen und zwischendurch immer mal wieder vor Augen führen, dass es auch Spaß machen kann, sich für so eine tolle Sache einzusetzen und dass es immer wieder auch viele Leute gibt, die einen inspirieren auf diesem Weg.
Ja, Müsli-Riegel ist ein gutes Stichwort. Ich mache da mal mit meiner Frage weiter. Mit welchem Mythos möchtest du hier und jetzt aufräumen? Pfui. dass Robert Habeck ein schlechter Wirtschaftsminister und Volker Wissing ein schlechter Verkehrsminister waren. Ich glaube, die beiden haben, was so den Abbau von unnötiger Regulatorik angeht, extrem viel getan während der letzten 3 Jahre. Und wenn die Bahn bald wieder pünktlich kommt und unser Strom grün ist, dann können wir uns bei denen bedanken. Das sind vielleicht die MVPs der 2020er Jahre. Aber mal schauen, hoffentlich kommt noch jemand, der in die Conversation da einsteigt.
Ja, meine Frage lautet, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, was soll bis dahin passiert sein? Ich würde mir wünschen, dass die Wirtschaft das Thema Biodiversität und Biodiversitätskrise auf die Agenda nimmt und besser versteht, wie sind die Wirkzusammenhänge, wie sind die Mechanismen, wie kann man Biodiversität operationalisieren und quantifizieren, sodass es tatsächlich in die Steuerung von Unternehmen übergeht und dort entsprechend Grundlagen geschaffen werden, um im Einklang mit dem ganzen Ökosystem tatsächlich zu wirtschaften.
Ich habe die letzte Frage, die den Kreis auch echt gut schließt, zu Hennys Frage. Welchen Gegenstand packst du in deinen eigenen Rucksack für die Zukunft? Ich gehe davon aus, dass ich mit all meinen lieben Menschen gemeinsam diesen Weg begehe. Das heißt, die muss ich nicht einpacken. Ja, ich würde eine nie versiegende Wasserquelle einpacken, Saatgut und gute Literatur.
Gutes Schlusswort. Das war die letzte Folge von Future Economies. Empfehlt uns gerne weiter. Der Podcast bleibt noch eine Weile online. Wir freuen uns auch nach wie vor über Likes, über Kommentare. Meldet euch gerne. Wir freuen uns immer über Feedback. Und damit würde ich sagen, tschüss, alles Gute und danke fürs Zuhören.
Ciao, hat Spaß gemacht.
Tschüss. Ciao.
So, ich glaube, wir kriegen da schon was zusammengeschnibbelt, oder?
Ja, mega, Leute.